Willkommen auf meinem Podcast Weißbund. Mein Name ist Professor Dr. Jaleh Zihuly und bin Direktor an der Frauenklinik der Charité. Und alle drei Wochen suche ich mit den unterschiedlichsten Gästen den Code des Lebens. Produziert von Brand Activation Berlin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jaleh Zihuly. Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Aber niemand kann sich besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Frau Hohennester, wer sind Sie?
Ja, wer bin ich? Ich bin Tanja, ich bin 45 Jahre alt. Ich bin Gesundheitsunternehmerin, Grüntee-Visionärin und Yogalehrerin.
Das klingt sehr bunt und wir sind ja bei Weißbund, also auf der Suche nach dem Code des Lebens. Bevor wir aber das vielleicht als gemeinsame Signatur suchen, was hat denn Frau Hohennester mit 13 eigentlich so angetan und wo war sie zu diesem Zeitpunkt?
Also mit 13 habe ich natürlich bei meinen Eltern gelebt. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, das nennt sich Nandlstadt. Nandlstadt liegt in der Hallertau, dort, wo der Hopfen angebaut wird, also eines der ältesten Hopfenanbaugebiete der Welt. Und bin in der Natur aufgewachsen und hatte mit 13 eigentlich große Träume. Und meine Träume waren, ich wollte immer ins Ausland reisen. Ich habe immer geträumt von Palmen, von exotischen Plätzen, von Stränden, von blauem Meer. Und für mich war das so ein Herzenswunsch, andere Kulturen kennenzulernen, die Gerüche, andere Sprachen. Und ich glaube, ich hatte so diesen Wunsch nach Freiheit und Leben. Und das war damals, wo ich 13 oder 12 schon mal so ein tiefer Wunsch, der mich eigentlich immer begleitet hat. Und ich habe dann auch immer nachts gebetet. Ich bin katholisch erzogen worden und habe mir immer gewünscht, dass dieser Traum in Erfüllung gehen sollte. Und das war so, was ich mit 13 eigentlich gemacht habe. Ja, das waren meine Träume.
Und ist denn dieser Traum in Erfüllung gegangen?
Ja, dieser Traum ist allerdings in Erfüllung gegangen. Ich habe dann mit 19 habe ich Deutschland verlassen nach meiner Ausbildung und ich habe dann gearbeitet in einer Spedition und ich habe halt einfach gemerkt, das ist es nicht. Ich muss raus, ich muss mein Leben leben, ich muss was Neues erleben. Ich brauche diese Stimulation, weil das war einfach nicht genug und ich konnte mir nicht vorstellen, einen normalen Job nachzugehen, von 8 Uhr bis 17 Uhr zu arbeiten. Das war für mich einfach niemals genug. Und dann habe ich mich beworben in der Tourismusbranche und bin dann mit 19 Jahren eben ins Ausland gegangen. Und die erste Destination war Mallorca. Und ich kann mich genau noch daran erinnern, dass mein Vater gesagt hat, ja, nach 6 Monaten bist du wieder da und stehst vor meiner Tür. Und 13 Jahre später war ich dann wieder zurück.
Und jetzt einer der, sag mal, visionärsten Gesundheitsunternehmerin, was kann man sich darunter verstehen? Also im klassischen Sinne versteht man ja über Gesundheitsunternehmerin, denkt man da an die Pharmaindustrie, aber Sie beschäftigen sich ja mit ganz anderen Dingen. Aber wann war denn der Zeitpunkt da, wo man sagte, gut, jetzt war ich in der Tourismusbranche, ich habe vorher die Logistik studiert, wann war Ihnen bewusst, dass eben neben Ihren Träumen vielleicht das genau der richtige Bereich ist? Und ja, was versteht man darunter, Gesundheitsunternehmerin zu sein? Das ist ja ein Begriff, der ja so nicht richtig etabliert ist.
Nee, das ist es nicht. Das ist eine Lebensweise. Also viele betreiben, also ich betreibe ein Unternehmen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Naturkosmetik und ich habe mich spezialisiert auf eine Pflanze oder wie man sagt einen Wirkstoff, der aus dem grünen Tee stammt. Das ist das Epigallocatechin-Galat Und das hat mich einfach so sehr fasziniert und dass ich so integriert habe, einfach auch in meiner Lebensweise. Gesundheitsunternehmerin zu sein, heißt natürlich ein Unternehmen zu führen, aber auch mit sich selber das zu integrieren, in allen Bereichen gesund zu sein. Also das heißt auch seine Mitarbeiter gesund zu führen, mit einer mentalen Gesundheit zum Beispiel. Auch diese Produkte zu entwickeln mit einer speziellen Liebe und Motivation, dass sie nicht nur dienen für Menschen, es soll halt eben Menschen gesund machen in allen Bereichen. Und das sehe ich als Gesundheitsunternehmer, dass man selber als Person vorrangig auch gesund ist.
Und jetzt nochmal, wie kam diese Faszination dazu? Also ich bin ja Kind marokkanischer wunderbarer Eltern, die leider beide verstorben sind. Da ist natürlich der grüne Tee, hat da eine ganz besondere Bedeutung. Man spricht ja von dem Whisky der Nordafrikaner und über die Minze werden wir vielleicht nachher nochmal sprechen. Aber was macht die Faszination aus und wie kommt man darauf, dass das ein Unternehmen werden kann? Und nochmal, Sie kommen ja gar nicht aus der Unternehmensbranche, sondern Sie kommen ja aus einer ja bisher noch nicht ganz verstandenen Biografie. Warum dieses Grüntee-Thema?
Also man muss vorab sagen, ich wollte nie Unternehmerin werden. Das war nie mein Traum. Und mein Traum war einfach, auf einer Insel zu leben, zu tauchen, Yoga zu lehren. Ich war auch 5 Jahre auf den Malediven, habe dort meine Zeit verbracht. Also es war niemals meine Intuition. Also viele wollen ja Unternehmer werden oder viele möchten das ja schon von Grund auf. Das ist ja schon der Traum. Mein Traum war es nicht. Diese Marke Tigovit ist eigentlich vor meiner Haustür gelandet. Denn 2016 habe ich nämlich dieses Unternehmen oder diese Marke, also es war damals noch kein Unternehmen, von meinem Bruder sozusagen geerbt, der ein erfolgreicher Unternehmer ist, hat mittlerweile 500 Mitarbeiter. Und diese Idee stammt eigentlich von ihm. Und zwar ist seine Freundin oder Ex-Freundin erkrankt an einer seltenen Krankheit, die man Chorea Huntington nennt. Die kennen Sie bestimmt, die Krankheit, Herr Sehuli, oder? Mhm. Und seine Freundin hat eben diesen schlimmen Grad und wurde getestet. Und für Chorea Huntington gibt es leider keine Medikamente. Und er hat halt ziemlich viel geforscht. Und er ist auf die Geschichte des Professor Hundstein gestoßen. Und Professor Hundstein, bei ihm wurde eine seltene Krankheit diagnostiziert, die Amyloidose. Und Professor Hundstein hat sich mit einer Grüntee-Therapie 5 Jahre Lebenszeit mit dem Grüntee ertrunken. Und die Amyloidose ist ein ähnlicher Wirkmechanismus wie Chorea Huntington. Und der grüne Tee kann diesen Krankheitsverlauf sozusagen hinauszögern. Und das war die Idee eben von meinem Bruder, eine Grüntee-Kapsel zu entwickeln, die von hochwertigen Substanzen wie das EGCG beinhaltet ist und genau nach der Rezeptur oder nach dem Selbstversuch von Professor Hundstein stammt. Und das habe ich dann damals, 2014, mit ihm zusammen entwickelt. Aber mein Bruder ist halt ein sehr ungeduldiger Mensch und nach einem Jahr, wo das halt eben natürlich nicht so gut lief, nach seinen Vorstellungen, hat er mir sozusagen diese Marke, diese Tigovit eben sozusagen vererbt. Also er wollte es sozusagen einstampfen, hat gesagt, okay, es läuft nicht, es funktioniert nicht. Wir haben das vielen Neurologen eben vorgestellt. Und es ist halt natürlich, man braucht natürlich einen langen Atem. Und er hatte natürlich als ungeduldiger Unternehmer, war es für ihn nicht es war halt einfach nicht finanziell nicht tragbar und hat mir sozusagen diese Marke vor meine Haustür hingeschmissen. Entweder nimmst du sie oder eben lass es. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich war so fasziniert eben auch von dieser Geschichte von Professor Hundstein und wie kann es sein, dass ein Professor, der reiner Schulmediziner war Und er hatte wirklich keine andere Möglichkeit, als diese Grüntee-Therapie sozusagen anzunehmen und in einen Selbstversuch. Und er wurde sehr hoch publiziert. Professor Hundstein wurde in der Nature publiziert. Und er hat sich wirklich durch diesen grünen Tee 5 Jahre Lebenszeit ertrunken. Und das war halt eben für mich eine Faszination. Wie kann es eine Pflanze machen? Und in diesem Tigovic steckt eben mein ganzes Herzblut. Und diese Pflanze hat mich einfach so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, entweder tingelst du weiter auf Inseln rum oder du schaffst jetzt deine eigene Marke, deine eigene Vision. Und der Grüntee hat mich dazu sozusagen motiviert und hat mich auch sozusagen zu einem gesünderen Leben verholfen. Denn damals war ich auch nicht so gesund. Ich habe früher geraucht, war viel unterwegs. Und diese Firma oder dieses Tigovit oder dieser Grüntee hat mich zu einem gesünderen Menschen gemacht. Und deswegen auch Gesundheitsvisionärin. Und das gebe ich halt gerne weiter an Menschen.
Ja, das ist ja genau der Ansatz, den man gerne fahren möchte. Also einmal Krankheit zu bekämpfen, aber Gesundheit zu stärken. Und mir ist auch ganz wichtig, das, was Sie gesagt haben, dass natürlich das erstmal ein Kanal ist, aber man natürlich immer das Ganze sehen muss, also inklusive des Lebensstils und so weiter. Und ich darf verraten, ich lebe relativ gesund, würde ich jetzt mal sagen, aber ich lebe auch relativ ungesund, weil eben die Rahmenbedingungen nicht so ganz banal ist. Man ist viel auf Kongressreisen.
Der Stress.
Es gibt Eu und es gibt bösen Stress, aber ich bin ein großer Fan davon. Ich trinke nahezu jeden Tag mehrere Latte Macchiatos. Ich esse ja nur einmal am Tag. Neben der Geschichte, dass mein großartiger Schwiegervater mir jeden Morgen ein Brot schmiert, welches ich auf dem Weg zum Auto verzehrt habe und mich dann bis abends gegen 9 mit meinen verschiedenen Latte Macchiatos über den Tag rette und habe in der Regel immer 2 Kapseln ihres grünen Tees bei mir, weil die Kombination ganz spannend ist und wir natürlich vieles wissen über Antioxidantien und wir vieles aber auch nicht wissen im Sinne der Anti-Inflammation etc. Es ist nicht ganz einfach, ne, als klassischer Naturwissenschaftler den echtgültigen Beweis zu erbringen, sage ich jetzt einfach. Und wir haben ja beide auch gemeinsam mit meinem Team eine Studie bei Frauen mit gutartigen Tumor in der Gebärmutter durchgeführt, Myomen. Es ist ja eben nicht immer nur ein Faktor. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass wir ganz viel in der Medizin, und da vermeide ich dieses Wort Schulmedizin, weil Schulmedizin bedeutet eigentlich moderne Medizin. Und moderne Medizin bedeutet auch, dass man Dinge, die die Gesundheit stärken, aber auch Dinge, die die Krankheit bekämpfen, in Einklang oder in Dialog bringt. Und deswegen sehe ich das auch nicht als Widerspruch. Und ohne jetzt Spezialist von Corea Huntington zu sein, sind aber Einzelfallerfahrungen extrem wichtig und sollten aber eben Grundlage für ja, Teilen von Erfahrungen sein. Aber es sollte aber auch nicht den Druck erhöhen und zu sagen, ja, nur damit geht es. Das glaube ich, da sind wir uns einig. Aber ich finde das großartig jetzt nochmal eine ganz direkte Frage. Also, dass grüner Tee gesund ist, ist eigentlich relativ gut belegt. Also Gesundheit in dem Sinne, dass Menschen, die grünen Tee trinken, zum Beispiel seltener an Krebserkrankungen haben. Aber wir wissen auch, dass grüner Tee Liebhaberinnen und Liebhaber natürlich auch häufiger sich bewegen, zum Beispiel Yoga machen und häufiger Nichtraucherinnen sind. Wie wichtig ist aber die Pflanze als Ganzes? Und wie wichtig ist tatsächlich der Extrakt oder der Wirkstoff?
Die Pflanze an sich ist natürlich sehr wichtig, weil die Pflanze an sich hat natürlich verschiedene Vitamine. Die Pflanze an sich hat verschiedene Aminosäuren. Und es ist natürlich auch wunderschön, eine Tasse Grüntee zu trinken, als Kapseln zu schlucken. Das ist natürlich auch klar. Es gibt aber, wie gesagt, was ich vorher erzählt habe, diesen Wirkstoff, der so faszinierend sind und wo es die meisten Studien gibt in der Wissenschaft mit dem Wirkstoff des Katechins, das Epigallocatechin-Galat. Es gibt aber nicht nur dieses EGCG als Katechin, sondern es gibt noch vier weitere Katechine. Aber dieses EGCG hat den meisten Wirkmechanismen in verschiedenen antiviral, antiinflammatorisch, antioxidativ. Wenn man aber jetzt natürlich den therapeutischen Effekt auskosten möchte, muss man mindestens 2 Liter sehr starken grünen Tee trinken, damit man überhaupt das EGCG in das Blutplasma bekommt, weil das ist ein Wirkstoff, der nicht sehr stabil ist. Und die Chinesen und die Japaner trinken ja über 2 Liter täglich am Tag. Ich war ja mehrmals in China und ich war wirklich überrascht, es gibt dort keinen Kaffee. Ich habe wirklich gesucht. Ich war auch im Hinterland in China in verschiedenen kleinen Hotels, wo ich die Teeplantagen besucht habe. Und die Chinesen trinken die frischen Blätter und kochen das immer wieder auf. Das heißt, die haben konstant immer diese Polyphenole, besonders dieses EGCG. Und desto bitterer der Stoff, also desto bitterer der Tee schmeckt, also ganz bitter, desto mehr hat er dieses EGCG. Aber da ist es wiederum so, wir sind ja keine Teetrinkergesellschaft in Deutschland oder in Europa. Wir sind ja hauptsächlich nicht Kaffeetrinker, wie bei Ihnen, Herr Professor Sihule. Latte Macchiato, er schmeckt eigentlich wunderbar gut. Aber der grüne Tee schmeckt halt sehr bitter. Und genau das ist es eben, diese Bitterstoffe, das sind die gesundheitlichen Effekte. Und Professor Hundstein damals hat sich jeden Tag einen sehr bitteren Grüntee zusammengebraut. Und das können wir teilweise nicht trinken. Also das heißt, eine Tasse grünen Tee, 1 oder 2, ist super einfach für morgens, weil es gibt ihn auch einen so entspannenden Effekt, anstatt Kaffee zu trinken. Und die Kapseln würde ich wirklich für diejenigen empfehlen, für einen therapeutischen Effekt. Jemand zur Gesundheitsprävention, der sich schützen möchte für verschiedene Erkrankungen oder einfach deswegen, das ist halt eben der Unterschied von der Pflanze eben zu diesen Kapseln. In den Kapseln steckt eben die hohe Konzentration in einer speziellen Rezeptur mit dem Wirkstoff, dem EGCG. Und eine Kapsel entspricht 5 Tassen grünen Tee. Das heißt, Sie sparen sich jeden Tag eben das komplizierte Aufbrühen, immer wieder mitnehmen. Das heißt, Sie haben mindestens, wenn Sie 2 Kapseln am Tag Tigovit nehmen, haben Sie mindestens 2 Liter grünen Tee. Also viel einfacher, besonders in Ihrem Stress. Wir leben in einer sehr stressvollen Zeit. Das heißt, wir haben manchmal keine Zeit, Tee aufzukochen. Und vor allen Dingen haben wir auch nicht immer Zugang zu hochwertigen Grüntee.
Absolut. Also ich war ja auch bei einigen Teezeremonien in Japan, in Kyoto unterwegs. Ja. Großartig, aber für mich war in der Regel das viel zu bitter, muss ich sagen. Ja. Also wirklich schwierig. Und auch der marokkanische grüne Tee, bin da immer ganz begeistert. Meine Frau trinkt den eben so. Aber ich brauche eigentlich immer was Süßes dazu. Und die Marokkaner beispielsweise machen ganz viel Zucker. Also da ist fast teilweise mehr Zucker als grüner Tee drin. Aber ich mache immer einen Schuss Honig rein, ja, weil vom Geschmack her ist das nicht so ganz einfach. Aber das, was Sie gesagt haben, und Bitterstoffe haben ja auch zusätzlich nochmal positive Effekte. Da gibt es ganz interessante Studien zu Nausea und auch zu Übelkeit und Erbrechen und so weiter oder Appetit anregend. Und deswegen ist das eigentlich ganz spannend, dass wir eigentlich teilweise eben durch unsere Sozialisation in der Kindheit auch teilweise leider auch diese Toleranz oder die Akzeptanz zu Bitterheit, die eigentlich normaler Geschmackssinn entspricht, auch leider verlernt haben. Und das ist deswegen, denke ich, auch eine ganz interessante Chance, dann wieder zu platzieren. Jetzt nochmal Sie als Tee-Expertin. Sie haben gesagt, ein hochwertiger grüner Tee. Was meinen Sie damit hochwertig?
Also hochwertig sollte sein Bioqualität, Und natürlich sollte er von einem Gebiet sein, in Japan oder in China, die wenig von Umweltbelastung, die halt wenig umweltbelastet sind, weil es gibt nämlich eine Sache vom grünen Tee, die nicht so positiv ist, wenn Sie Grüntee trinken. Das ist nämlich, die Grünteepflanze an sich zieht Aluminium vom Boden. Das heißt, wenn Sie Grüntee trinken, kann es sein, dass Sie etwas Schwermetalle aufnehmen, wie Aluminium. Und was wir wissen, Aluminiumbelastungen sind für den Körper nicht gut. Deswegen sollte man darauf achten, dass man zum Beispiel die erste Ernte, den First Flush, das sind die jungen Blätter, die jetzt geerntet werden zum Beispiel. Das haben zum Beispiel das meiste EGCG, das meiste Epigallocatechin, das sind die jungen, frischen Blätter vom Grüntee. Und von einem Gebiet natürlich, das wenig von Aluminium belastet ist. Und es sollte möglichst hochwertig Bioqualität sein. Und ich würde auf jeden Fall davon abraten, es in so Teebeuteln zu kaufen. Meistens losen Tee ist natürlich viel besser. Und natürlich von einem Teehaus oder von einer, die wirklich spezialisiert sind, grünen Tee zu importieren von verschiedenen Ländern, hauptsächlich von China oder von Japan. Hauptsächlich kommt der grüne Tee eben, den Ursprung hat er ja aus China. Und der Entdecker des grünen Tees war ja der Sheng Nongshi, das war der Entdecker des grünen Tees. Und in Japan ist auch sehr bekannt der Matcha-Tee zum Beispiel. Haben Sie den auch probiert in Japan?
Ja.
Haben Sie denn bemerkt, dass in Japan mehr Matcha getrunken wird oder mehr Grüntee? Was war denn Ihre so, was haben Sie denn da bemerkt?
Also ich hatte jetzt nicht die allerhöchste Achtsamkeit, die Teesorten zu unterscheiden, weil ich ja von der Zeremonie grundsätzlich und von den Tempelanlagen beeindruckt war. Aber ich glaube, dass es mehr Grüntee als Matcha war.
Okay. Weil die Japaner trinken halt sehr viel Matcha.
Also was ganz interessant ist, was auch Sie sagten, dass eben die Schwermetalle von ganz besonderer Bedeutung sind. Und wir haben ja auch immer wieder diese Diskussion, dass zum Beispiel ein aluminiumhaltiger Deo das Risiko für Brustkrebs erhöht. Und da gab es sogar hochrangige Publikationen, die das beschrieben haben, weil das Aluminium grundsätzlich sich in Fettgewebe anreichert. Aber man hat das nachuntersucht, dass dieser Effekt falsch ist. Also aluminiumhaltige Deo-Roller provozieren nicht mehr Brustkrebs, sondern Brustkrebs tritt häufiger auf bei älteren Frauen. Und dann reichert sich eben das Fettgewebe mehr dort an. Wenn man das aber herausrechnet, dann ist das nicht der Fall. Nichtsdestotrotz ist aber Aluminium beispielsweise genau das Metall, was sich am leichtesten in den Boden eben verteilt und auf die Naturalien übergehen, ob es jetzt eine Biotomate ist im Boden oder eben der grüne Tee. Und es aber auch vom Institut für Risikobewertung aus Deutschland sehr belastbare Analysen und Interpretationen gibt, dass dies aber natürlich mit neurologischen Erkrankungen wie Demenz etc. verbunden ist. Und deswegen benutze ich auch auf keinen Fall aluminiumhaltige Deos und auch bin da auch ein bisschen skeptisch, wenn ich sehe, dass eine Brezel in so einer Aluminiumpackung verpackt wird. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, das, was Sie sagen, dass man einmal schaut, was sind die Naturalien grundsätzlich, aber wie ist die Umgebung und wie ist das Wasser, wie ist die Luft? Und das ist, glaube ich, auch genauso relevant, als immer nur zu schauen, von welcher Marke es kommt. Und da bin ich da auch ganz beeindruckt, dass Sie da auch so viel Wert darauf setzen.
Genau, deswegen bin ich ja extra nach China geflogen, weil ich gesagt habe, wenn ich schon ein Supplement oder ein Nahrungsergänzungsmittel entwickle, das ich verkaufe, das ich auch selber nehme, möchte ich auch genau wissen, woher kommt denn dieser grüne Tee? Und wer sind denn die Menschen, die dort arbeiten? Weil jeder kann ein Nahrungsergänzungsmittel produzieren. Sie brauchen nur zum Lohnhersteller gehen und sagen, ich möchte jetzt das und das haben. Aber keiner macht sich doch mal Gedanken. Hey, wer macht denn das überhaupt? Oder woher kommt denn überhaupt dieser grüne Tee? Und deswegen war ich ja persönlich auf dieser Plantage und habe den Besitzer kennengelernt, der in China, das ist Mr. Zhang. Und wir sind durch die Teeplantagen gefahren und ich habe einfach gemerkt, dieser Mensch hat einfach auch eine Liebe zu diesem grünen Tee. Er hat mir dann die Geschichten erzählt, warum grüner Tee gesund ist und diese Leidenschaft einfach da entdeckt. Und deswegen arbeite ich auch gerne mit dieser Plantage zusammen, weil es macht auch viel. Es ist auch wichtig, dass man auch einen Lieferanten hat, der davon überzeugt ist. Und dadurch bekommt man auch gute Qualität. Und ich habe auch extra gesagt, ich möchte gerne einen Extrakt haben, der mit wenig Schwermetallen belastet ist. Und das lasse ich auch mal vorher messen. Und das ist auch wichtig, diese Qualität, diese hundertprozentige Qualität. Denn alles, was wir natürlich zu uns nehmen, also an Ernährung und Supplementen, ist natürlich wichtig, dass es eben von hundertprozentiger, guter, hoher Qualität ist.
Absolut. Jetzt nochmal zum Fragen, nochmal um die Geschichte der Biografie zu setzen. Das lag dann jetzt vor der Tür. Aber wie baut man so ein Unternehmen auf? Also Sie haben jetzt eine Idee, Sie haben sogar ein kleines Produkt, aber ein Unternehmen, was sich selbst trägt und vielleicht auch in diesem doch Riesenmarkt Nahrungsergänzung. Es gibt Analysen, dass 10-fach mehr Geld ausgegeben wird für, sag ich mal, Nahrungsergänzung oder Substanzen, die irgendwie die Gesundheit verändern sollen, als für tatsächliche medizinische Maßnahmen wie Operationen, Krebstherapien und so weiter. Wie baut man Unternehmen auf und wie schafft man es, eine Aura zu schaffen, dass man eben nicht nur belächelt wird oder als unseriös wahrgenommen wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie habe ich das geschafft? Erstens, man muss wirklich daran glauben. Der Glaube daran und vor allen Dingen, ich war so überzeugt von diesem Produkt und von diesem grünen Tee und der Glaube versetzt Berge. Und wie gesagt, ich bin dann eben nach China geflogen, was natürlich auch noch sehr wichtig ist, diese Glaubwürdigkeit zu untermauern, dass ich weiß, woher diese Rohstoffe bringt natürlich sehr viel Vertrauen in den Endkunden. Das war die erste Sache, diese Reise nach China und habe mir mein Netzwerk aufgebaut und dieses Netzwerk an Ärzten. Das heißt, ich bin dann aktiv, habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich den grünen Tee für verschiedene Erkrankungen einsetzen. Wir waren ja vorher mit meinem Bruder eben auf diesem neurodegenerativen Markt, haben viele Neurologen besucht, was natürlich sehr schwierig war, weil natürlich die Studienlage bei Chorea Huntington oder Alzheimer oder Parkinson natürlich nicht sehr, sehr, sehr gut war. Und ich habe mir eben diese Studien mal zu grünen Tee eben angeschaut und bin dann in verschiedenen Studien darauf gestoßen, dass es eigentlich ganz gute Arbeiten gibt bei der Behandlung von Myome. Und dann habe ich auf dem Kongress den Herrn Professor Ebert kennengelernt. Und die Glaubwürdigkeit kam dann auch natürlich eben mit unserer gemeinsamen Studie, die wir zusammen eben durchgeführt haben. Und so habe ich mir eigentlich dieses Unternehmen eben dann eben aufgebaut durch den Vertrieb bei verschiedenen Frauenärzten mit unserem Zigovit, mit der Studie an der Charité Berlin. Und so hat sich dieses Netzwerk durch Ärztekongresse, Therapeuten, Heilpraktikerkongressen eben mehr umgesprochen. Und natürlich auch die Glaubwürdigkeit kommt natürlich dann auch, wenn ein Produkt natürlich auch richtig gut funktioniert. Das heißt, wenn Sie gute Ergebnisse haben bei den Patienten, dann wird es natürlich immer mehr verschrieben. Und da kam natürlich, es war jetzt 10 Jahre lang harte Arbeit. Aber wenn man natürlich dranbleibt, hart arbeitet und natürlich diese Vision immer bei sich hält, und nie von seinem Fokus abkommt, ist es ein tragbares Unternehmen geworden?
Aber das bedeutet ja aber auch, dass es viele Jahre ja nicht, sag ich mal, die schwarze Null, das ist ein Wort, was hier in Berlin sehr gerne genutzt wird, auch nicht eine schwarze Null war. Also wie schafft man das dann? Also wie schafft man dann trotzdem, weil ein Unternehmen bedeutet ja auch, Materialien produzieren, die Produkte zu entwickeln, die Qualitätsstandards einzuhalten. Das heißt ja, da ist ja ein erhebliches Investment notwendig. Und ich denke jetzt nicht, dass alle Tee-Protagonistinnen jetzt gleichzeitig auch Kreditgeberinnen und Kreditgeber sind, sondern wie schafft man das dann eben, diese doch schwierige Phase zu überstehen? Und man weiß ja nicht, wann passiert es dann, dass es dann doch zum Tipping Point kommt, zum Wendepunkt. Motivation ist eine Sache, aber wie schafft man es tatsächlich zu überleben?
Also ich habe mir das Unternehmen wirklich ganz klein und langsam aufgebaut. Mhm. Also wir hatten ja schon einen Basisumsatz. Es war wirklich nicht viel. Es waren vielleicht 2.000, 3.000 Euro im Monat. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Aber ich hatte ja damals, wo mein Bruder mir sozusagen das kleine Unternehmen vererbt hat, habe ich ja einen Gründerzuschuss bekommen und habe dadurch ein Jahr eben von der Unterstützung des Staates gelebt und habe aktiv jeden Tag Vertrieb. Meine Eltern haben mitgeholfen, die haben umsonst gearbeitet. Das heißt, ich habe wirklich das alles von null aufgebaut, ohne Investoren, ohne finanzielle Mittel. Die einzigste, was mir mein Bruder mitgegeben hat, war die erste Produktion und wahrscheinlich war eben dieses Startkapital eben 60.000 Euro, diese Basis. Aber ich habe das ohne Investoren oder ohne finanzielle Mittel aufgebaut. Es war wirklich von null.
Ja, aber das ist natürlich wirklich beeindruckend. Aber das ist, glaube ich, dieses natürliche Wachsen, aber auch die Geduld und natürlich eben ein gutes Umfeld, die dann eben letztendlich das mit aufbauen und dass man eben diesen langen Atem hat. Ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal extrem wichtig.
Es war wirklich von der Pike. Also ich hatte meine Eltern, die haben alle umsonst gearbeitet. Ich, die ein Jahr umsonst oder kein Gehalt hatte. Und es waren harte Zeiten, aber es war ein wirklich stetiges, langsames Wachstum.
Da gibt es ja sehr schöne Untersuchungen, und zwar, wann schafft man es denn zum Beispiel, eine Qualität zu erreichen wie Herr Lang Lang am Piano? Ja, und da kann man schauen, natürlich muss jemand am Piano spielen können, und dann kann man schauen, wie viele Stunden beschäftigt denn sich ein Herr Lang Lang? Wie beschäftigt sich denn ein Musiklehrer? Und wie beschäftigt sich denn ein Musiker in einem regionalen Musikorchester mit der Musik am Piano? Und da sieht man einfach, dass das eben tatsächlich harte Arbeit ist. Und ohne jetzt den Respekt vor Sinfonie Mitgliedern und oder Orchestermitgliedern und Musiklehrerinnen und Musiklehrer zu hinterfragen. Das sind in der Regel so 1.000 bis 2.000 Stunden für eine Musiklehrerin und Musiklehrer, ein Mitglied eines größten Orchesters. Das sind in der Regel 2.000 bis 5.000 Stunden. Und um Richtung Lang Lang zu kommen, sind es in der Regel 10.000 Stunden. Harte Arbeit, also 10.000 Stunden, das sind mindestens 8 Stunden bis 10 und das über jeden Tag, inklusive Sonntag und Sonntag. Und diesen Atem, glaube ich, muss man sich bringen, egal in welchem Unternehmen. Und das ist vielleicht so einer der Codes. Und ich sage das auch in meinem Team, wenn es um so klinische neue Prozesse geht, wenn es um neue wissenschaftliche Kenntnisse gibt, die in die Praxis umgesetzt werden muss. Man muss in der Regel mindestens sich mit 5 Jahre kontinuierlich mit diesem Thema beschäftigen und auch diesen Atem haben. Und wenn das von vornherein klar ist, dass ich diesen Atem gar nicht habe, sondern innerhalb eines Jahres das abschließen muss, dann wird es gefährlich. Und das ist, glaube ich, auch das Problem vieler Start-up-Unternehmen, dass sie eben eine super Idee haben, aber nicht den Atem haben, sondern maximal eine Förderung für ein Jahr haben und dann bricht das zusammen, das ganze Kartenhaus. Aber das ist eben, denke ich, großartig und da haben sie wirklich meinen Respekt und finde es extrem wichtig, dass man eben genau solche wunderbaren Beispiele zeigt und vor allem, wie gesagt, das auch nicht als Widerspruch sieht, sondern eben auch das nutzt. Und deswegen war das für mich auch gar keine Frage, dass wir dort eine gemeinsame klinische Studie machen und dass wir auch eben versuchen, eben das als Duktus zu nehmen, auch den Lebensstil insgesamt zu verbessern. Ja, weil es ist immer noch leider der Killer Nummer eins, das Rauchen.
Ja,
und,
ich habe auch geraucht.
Ich sage jetzt einfach mal, das ist auch nochmal extrem wichtig und dass man eben versucht, seinen Status grundsätzlich zu verbessern. Und man glaubt ja immer, das hat nur was mit Lungenkrebs zu tun. Falsch. Das hat bis nahezu für alle Erkrankungen negativen Einfluss aus verschiedensten Gründen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben, auch wenn wir in so einer Klinik uns beschäftigen, mit Akuterkrankungen, mit Polytraumata, dass wir aber diese Chance nutzen, auch dem Menschen, sage ich mal, einen Zugang vielleicht zu einer Selbstreflexion, aber auch vielleicht eine Möglichkeit geben, über Sekundär- und Tertiärprävention zu sehen. Und deswegen finde ich das extrem spannend, eben auch Dinge zu nutzen. Noch eine andere Frage. Sie sind ja jetzt global auch unterwegs. Es gibt ja immer wieder auch Diskussionen, dass natürlich nicht jedes Medikament bei jedem Menschen, egal welcher ethnischen Identität, gleich wirkt. Da gibt es sehr viele Beispiele, dass bestimmte Immuntherapeutika vielleicht bei einer Amerikanerin wirkt, aber bei einer Frau in Südkorea eher Durchfälle provoziert. Wie ist das mit dem Tee? Ist denn grüner Tee für alle Menschen gut? Und ist denn das auch im Sinne der Verträglichkeit auch gleich, ob das jemand ist, der sonst eigentlich nur den geliebten deutschen Filterkaffee trinkt oder jemand, der schon in der sechsten Generation gerne eine Kanne wunderbaren Minzetee trinkt gleich. Was ist da Ihre Meinung?
Also ich glaube bestimmt nicht, dass der grüne Tee für jeden gut ist, weil jeder ist von der Genetik natürlich anders gebaut, hat andere, ist halt anders gebaut. Also ich denke nicht, dass man das sagen kann, dass es für jeden gut ist. Es gibt manche Nebenwirkungen beim grünen Tee. Es ist eine Nebenwirkung zum Beispiel, dass manche Personen vertragen es super, wie ich. Ich nehme die nüchtern, ich trinke den grünen Tee nüchtern. Aber manche Personen bekommen Übelkeit. Extreme Übelkeit, manchmal weniger, manchmal nur leichte. Und deswegen, es kommt eben von diesen Bitterstoffen, von den Katechinen. Und deswegen würde ich sagen, nein, der grüne Tee ist nicht für jeden geeignet. Und ich glaube, das merkt man eigentlich ziemlich schnell, wenn man eine Abneigung dafür hat. Das haben sie genauso. Das merkt man einfach. Das ist einfach nicht gut. Der Körper sagt einen schon selber, nee, das mag ich nicht. Das passt nicht zu mir. Das kann eine genetische Komponente sein. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, an was es liegt oder für wen es speziell geeignet ist. Es gab zum Beispiel, auch zum Beispiel bei Myomen ist es auch zum Beispiel so, dass eher schwarzafrikanische Frauen mehr Myome haben wie europäische Frauen zum Beispiel. Also deswegen würde ich sagen, nein, grüner Tee ist nicht für jeden.
Was ganz verrückt ist, ich komme ja gerade aus Marrakesch mit meiner Familie und wie gesagt, ich trinke ja jemand, der eigentlich sehr gerne Kaffee trinkt, ja. Inzwischen auch ohne Zucker, das ist schon mal ein Riesenschritt und das funktioniert auch, wenn Milch dabei ist. Und auch die Marokkaner machen eigentlich einen ganz interessanten Kaffee, einen Kaffee Nuss-Nuss, das ist so 50-50, das ist letztendlich zwei Espressos mit heißer Milch in einem Glas serviert. Aber als ich jetzt in Marrakesch war, habe ich nahezu nur marokkanischen Tee getrunken. Und der schmeckte mir auch. Das hat was auch mit der Umgebung zu tun. Es hat natürlich aber auch was mit der Minze zu tun, weil die Minze, die ich hier manchmal im Supermarkt sehe oder probiere, ist eine andere. Die ist einfach länger unterwegs. Die ist manchmal auch anders gezüchtet. Die Blätter sind anders. Und ich denke, man sollte eben genau das drumherum auch sehen. Aber es muss passen. Und wir haben es ja leider verlernt, dass wir nach unserem Körper fragen. Kinder können das noch ganz gut am Anfang, verlernen es leider auch inzwischen mehr und mehr und können mit geschlossenen Augen ihre Lieblingsspeisen kaum erkennen. Und uns sagt auch die Werbung, was gut schmeckt und was nicht gut schmeckt. Und wenn es die Schokolade ist und wenn es Europameisterschaft ist, dann vielleicht mehr Schokolade. Und wenn es Handball ist, dann ist es plötzlich wieder der Joghurt wegen der Werbung. Aber ich glaube, auch das gehört dazu, zu gucken, was tut mir gut. Und dann vielleicht auch das erste oder das zweite Mal eine Chance dazu zu geben und auch eben das zu kultivieren, ne? Weil ganz verrückt, also Bitterstoffe, ja. Aber Bitterstoffe können eben, wie gesagt, selbst als Therapeutikum, als Additivum neben den klassischen Antiemetikern gegen Übelkeiten, Erbrechen bei Chemotherapie eingesetzt werden oder zur Appetitanregung. Wenn jemand gerade auch nach Krebsbehandlung eben Appetitlosigkeit hat. Also wie gesagt, das ist gar nicht immer dieses Schwarz und Weiß, ob das jetzt wirklich immer so pharmakodynamisch oder wie man so schön sagt, pharmakologisch. Von der Bioverfügbarkeit, das sei da mal hingestellt. Und abhängig davon gibt es ein kulturelles Erbe. Und deswegen schmeckt mir wahrscheinlich auch der marokkanische Tee immer noch sehr gut, weil es meiner Mutter, meinem Vater, meinem Großvater, meiner Urgroßmutter auch geschmeckt haben. Und wenn man nämlich zurückschaut, dann ist es häufig ja so, dass sogar mehr Kultur im Tee lag als im Kaffee, der ja viel komplizierter, viel teurer und viel schwieriger erreichbar wird. Liebe Frau Honesta, also es ist wirklich beeindruckend und mir macht Danke. Das wirklich große Freude, da Ihnen zuzuhören und vor allem auch mit Ihnen, sage ich mal, dieses Konzept der integrativen Medizin weiterzuentwickeln. Wenn Sie aber, was ich Ihnen natürlich niemals wünschen würde, eine Henkersmahlzeit haben müssten, Henkersmahlzeit kann ruhig mit Flüssigkeiten kombiniert werden. Was wäre es? Wer würde das zubereiten und warum genau diese?
Die Henkersmahlzeit. Ein Kaiserschmarrn von meiner Mutter. Weil die kann es einfach am besten.
Sehr gut. Und Sie wissen, was die Antwort der marokkanischen Küche auf den Kaiserschmarrn ist? Die sogenannte Pastea. Ohne das Geheimnis aufzulösen, gibt es nahezu in jeder Kultur Dinge, die es eigentlich einzigartig sind, wo alle sich einig sind. Und Kaiserschmarrn kann ich gut nachvollziehen. Gibt es ein Getränk dazu?
Ein Getränk, wenn dann Rotwein.
Dann sei es Ihnen gegönnt. Danke Ihnen sehr für das wirklich sehr schöne Gespräch und auch, wie gesagt, für Ihr großartiges Engagement und Ihre Ausdauer. Und denke, wir sind wieder einen ganz wichtigen Schritt auf der Suche nach dem Code des Lebens. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.